Wer die Geschichte des Volkes Israel in der Wüste liest, merkt schnell, Gott sammelt nicht nur Menschen um sich, er formt ein Volk mit einem bestimmten Charakter. In 4. Mose wird deutlich, wie ernst Gott es mit der inneren Reinheit und der ungeteilten Liebe zu sich meint, wenn er sein Volk zu einem Heer macht, das für ihn kämpfen und ihm dienen soll. Die merkwürdige Begebenheit mit der bitteren Wasserprobe wirkt auf den ersten Blick fremd und hart, ist aber in ihrer Bildsprache eine tiefe Offenbarung darüber, wie Gott die Treue und die Liebe seines Volkes prüft. Gottes Offenbarung in Bildern, Typologie verstehen. Wer die Schrift aufmerksam liest, merkt früh, dass Gott nicht nur in Sätzen spricht, sondern auch in Bildern. Er redet durch Gebote und Verheißungen, doch ebenso durch Geschichten, Gegenstände, Rituale, durch eine Welt von Zeichen. Diese Zeichen sind keine religiöse Dekoration, sondern eine eigene Sprache Gottes. So wie ein Gleichnis Jesu eine Wirklichkeit in eine Erzählung kleidet, so sind die Gestalten und Ereignisse des Alten Testaments Hüllen, in denen sich der Wille Gottes verbirgt, bis Christus kommt und die Hülle aufbricht. Paulus deutet Abrahams Familiengeschichte in diesem Licht, wenn er schreibt, dies hat einen bildlichen Sinn, denn diese bedeuten zwei Bündnisse, eines vom Berg Sinai, das in die Sklaverei hineingebiert, das ist Hagar. Das Jerusalem droben aber ist frei, das ist unsere Mutter. Eine reale Frau, eine reale Familiengeschichte, und doch spricht Gott darin über Bund, Freiheit und Knechtschaft. Die Geschichte wird zum Spiegel innerer geistlicher Wirklichkeit. Witness Lee zeigt hier, wie dieser Abschnitt geistlich zu verstehen ist. Wenn man diese Sicht übernimmt, öffnet sich auch 4. Mose 5 neu. Die dort geschilderte Probe erscheint zunächst fremd und schwer zugänglich. Doch hinter der kulturell fernen Form steht eine geistliche Wirklichkeit, die überraschend nahe ist. Wasser, das aus dem Heiligtum genommen wird, spricht von einem Leben, das aus der Gegenwart Gottes stammt. Staub vom Boden der Wohnung verbindet die Schöpfung mit dem Ort, den Gott als seine Wohnstätte erwählt. Das Speisopfer aus Gerste erinnert an den auferstandenen Christus, das Brot aus der neuen Ernte. In diesem Gefäß, das das Herz des Volkes symbolisiert, werden Geist, Schöpfung und Christus zusammengebracht, und gerade dadurch kommt ans Licht, was im Inneren verborgen ist. So zeigt sich, wie Gott sein Volk formt, er spricht nicht nur von außen zu uns, sondern bindet uns in Bilder ein, die uns selbst betreffen. Wer lernt, diese Sprache zu verstehen, erfährt Gottes Reden nicht nur als Lehre, sondern als ein Licht, das im eigenen Leben aufgeht, so wie der Morgen langsam heller wird, aber der Pfad der Gerechten ist wie das Licht des Morgens, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. In dieser wachsenden Helligkeit werden die Schatten nicht nur vertrieben, sie werden lesbar. Gerade darin liegt eine stille Ermutigung. Die Typologie der Schrift ist kein Rätselspiel für Spezialisten, sondern Ausdruck der Geduld Gottes mit uns. Er zeichnet seine Gedanken in Geschichten, in Gestalten und Handlungen, weil unsere Herzen nicht nur Begriffe, sondern Bilder brauchen. Wenn in 4. Mose 5 Wasser, Staub, Speisopfer und das Zelt der Zusammenkunft zusammenkommen, dann lässt Gott uns ahnen, wie sehr er es liebt, in unserer geschaffenen Menschlichkeit zu wohnen, uns durch seinen Geist zu durchdringen und in Christus alles ans Licht zu bringen, was verborgen ist. Wer sich so von Gottes Bildern ansprechen lässt, entdeckt, dass hinter den oft harten Szenen eine zarte Absicht steht, er will ein Volk, das ihn in der Tiefe versteht, nicht nur in Formeln, sondern in gelebten Bildern. Wo diese Einsicht wächst, verliert selbst ein schwieriger Abschnitt wie 4. Mose 5 seine Fremdheit und wird zu einem Spiegel, in dem Christus sichtbar wird und mit ihm ein Weg, auf dem unser eigener Alltag Teil von Gottes großem Bild wird. So wird das Wort nicht zu einer Last aus Vorschriften, sondern zu einer Einladung, sich in das große Muster hineinnehmen zu lassen, das Gott seit 1. Mose webt, von der Schöpfung über Abraham bis zur Gemeinde. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, und von diesem Anfang an spricht er durch das, was er schafft, und durch das, was er in der Geschichte seines Volkes tut. Wer sich innerlich auf diese Sprache einlässt, entdeckt auch im eigenen Leben Spuren dieser Typologie, kleine Situationen, in denen Gott etwas verbildlicht, etwas ans Licht bringt, etwas Altes beendet und Neues aufgehen lässt. In solcher Wahrnehmung wächst die Zuversicht, dass er uns nicht nur belehrt, sondern formt, Schritt für Schritt, Bild für Bild, bis der Pfad der Gerechten tatsächlich zum vollen Tag wird. Dies hat einen bildlichen Sinn, denn diese bedeuten zwei Bündnisse, eines vom Berg Sinai, das in die Sklaverei hineingebiert, das ist Hagar. Das Jerusalem droben aber ist frei, das ist unsere Mutter. Aber der Pfad der Gerechten ist wie das Licht des Morgens, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Die Bilder der Schrift laden zu einem inneren Hören ein, Gottes Reden bleibt nicht bei abstrakten Wahrheiten stehen, sondern verbindet sich mit konkreten Geschichten, Gestalten und Handlungen. Wer diese Sprache ernst nimmt, gewinnt ein tieferes Vertrauen, dass Gott auch die eigenen Wege in sein großes Muster einzeichnet, selbst dann, wenn einzelne Abschnitte zunächst fremd, streng oder schwer verständlich erscheinen. Im Licht Christi werden sie zu Fenstern, durch die Gottes leidenschaftliche Absicht sichtbar wird, ein Volk zu gewinnen, das ihn nicht nur begrifflich kennt, sondern ihn in den Bildern der eigenen Geschichte erkennt und liebt. Geformt zu einem reinen und keuschen Volk. 4. Mose 5 beginnt mit einer sehr nüchternen Anordnung, befiehlt den Söhnen Israel, dass sie alle Aussätzigen und alle, die an einem Ausfluss leiden, und alle durch eine Leiche Verunreinigten aus dem Lager hinausschicken. Damit sie nicht ihr Lager unrein machen, in deren Mitte ich wohne. Vor Augen steht das Lager eines Volkes, in dessen Mitte der heilige Gott wohnt. Jede Form von Unreinheit, Krankheit, unkontrollierter Ausfluss, Berührung mit dem Tod, stört diese Mitte. Reinheit bezeichnet hier vor allem einen Zustand, in dem nichts Unpassendes, Fremdes, Widersprüchliches in der Nähe Gottes geduldet wird. Es geht um klare Grenzen gegen das, was verdirbt, ansteckt, zerstört. Ein Volk, das als Heer Gottes geformt wird, braucht diese äußere Klarheit im Verhalten, in den Beziehungen, im Umgang mit Besitz. Rein zu sein bedeutet, dass nichts Offensichtliches dem Charakter Gottes widerspricht. Die von Gott gewonnenen Menschen, die zu einer Armee geformt werden sollen, die für ihn kämpfen kann, und zu einem Priestertum, das ihm dienen kann, sollten durch und durch rein sein, in ihrem Sein und ihrer Natur, in ihrem Sprechen und Auftreten, in ihrem Verhalten, in der Art, wie sie sich bewegen und handeln, ja selbst in ihrem Besitz. Die gemeinschaftliche Auseinandersetzung in Kapitel 5 behandelt nur drei Dinge, Aussatz, Ausflüsse und Tod. Dennoch umfassen diese drei Bereiche alle Unreinheiten, die unter Gottes heiligem Volk behandelt werden müssen. Doch mitten in diese Anordnungen zur äußeren Reinheit hinein wird eine andere Szene gestellt, die Prüfung einer Frau, über die der Geist der Eifersucht gekommen ist. Hier geht es nicht mehr nur um sichtbare Unreinheit, sondern um Keuschheit, um die Treue des Herzens. Keuschheit ist tiefer als moralische Korrektheit, sie beschreibt eine Liebe, die sich innerlich nicht aufteilt. Eine Frau kann nach außen tadellos wirken und doch durch ein verborgenes, geteiltes Herz ihre Keuschheit verlieren. So kann auch eine Gemeinde äußerlich geordnet, aktiv und gesund erscheinen und doch innerlich einen anderen Mittelpunkt haben als Christus. Dann ist sie rein in einem gewissen Sinn, aber nicht mehr keusch. Im Neuen Testament greift Paulus dieses Bild auf, wenn er schreibt, denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, dass, wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn verderbt und abgewandt wird von der Einfalt gegenüber Christus. Hier wird der Unterschied klar, Reinheit betrifft vor allem das, was sichtbar ist, Keuschheit betrifft die Richtung des inneren Sinnes, die innere Einfalt gegenüber Christus. Ein Volk, das sowohl Herr als auch priesterliche Gemeinschaft sein soll, kann sich mit äußerer Reinheit nicht begnügen. Es muss keusch sein, innerlich ungeteilt, innerlich auf einen Geliebten hingeordnet. In diesem Licht bekommt die ernste Prüfung in 4. Mose 5 ein anderes Gesicht. Sie ist nicht in erster Linie ein brutales Ritual, sondern eine drastische Veranschaulichung dessen, was Gott mit seinem Volk tut. Er prüft nicht nur unser Tun, sondern unsere erste Liebe. Er sieht, ob die Gemeinde sich auf ihn verlässt oder auf ihre eigene Klugheit, ob sie ihren Trost in ihm sucht oder in Tradition, Erfolg, menschliche Anerkennung. Die Frage ist nicht nur, ist alles korrekt? Sondern, wem gehört dein Herz? Gerade hier liegt eine leise, aber tröstende Perspektive. Gott ist nicht mit äußerlicher Ordnung zufrieden. Er gibt sein Volk nicht an höfliche Distanz verloren, sondern bleibt eifersüchtig auf die Liebe seines Volkes. Seine Eifersucht entlarvt nicht nur, sie bewahrt vor einem Leben, das äußerlich sauber, aber innerlich leer und getrieben ist. Diese Eifersucht ist unbequem, aber sie ist ein Zeichen, dass Gott sein Volk nicht loslässt, sondern es zu einer Gemeinschaft formen will, die rein und keusch ist und gerade so fähig, als Herr zu kämpfen und als Priestertum zu dienen. befiehl den Söhnen Israel, dass sie alle Aussätzigen und alle, die an einem Ausfluss leiden, und alle durch eine Leiche Verunreinigten aus dem Lager hinausschicken. Damit sie nicht ihr Lager unrein machen, in deren Mitte ich wohne. Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, dass, wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn verderbt und abgewandt wird von der Einfalt gegenüber Christus. Reinheit und Keuschheit markieren zwei Ebenen unseres Lebens vor Gott, das Sichtbare und das Verborgene. Gott formt sein Volk, indem er beides ernst nimmt, er ordnet das Äußere und prüft die inneren Bindungen. Daraus wächst eine stille Freiheit, man muss nicht mehr mit einem geteilten Herzen leben, sondern darf lernen, vor dem Eifersüchtigen, zugleich treuen Gott ehrlich zu sein. Wo er äußere Unreinheit aufdeckt und innere Untreue ans Licht bringt, geschieht das nicht, um zu vernichten, sondern um ein Volk zu gewinnen, dessen Stärke nicht in Perfektion, sondern in einer ungeteilten Liebe zu Christus liegt. Die eifersüchtige Liebe Christi und die Prüfung unseres Herzens. Im Gesetz über die eifersüchtige Prüfung spiegelt sich eine Seite Gottes, die leicht missverstanden wird, seine Eifersucht. Und der Geist der Eifersucht kommt über ihn, und er wird eifersüchtig auf seine Frau. Der Text knüpft an eine Erfahrung, die jeder Mensch kennt, das schmerzliche Gefühl, wenn eine Liebe bedroht scheint. Gott nimmt dieses menschliche Bild auf, um etwas von der Leidenschaft Christi für seine Gemeinde sichtbar zu machen. Im Neuen Testament hört man diesen Ton, wenn Paulus schreibt, denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Christus ist kein distanzierter Herr, der um seine Rechte fürchtet, sondern ein Bräutigam, der um die Liebe seiner Braut ringt. Seine Eifersucht entspringt nicht Launenhaftigkeit, sondern der Treue eines Bundes, den er mit seinem eigenen Blut besiegelt hat. Das Verhalten gegenüber einer Frau, um die ihr Ehemann eifersüchtig war, ist ein Sinnbild für Christi Eifersucht gegenüber seinen Gläubigen und seiner Gemeinde. Wir müssen uns daran erinnern, dass die Gemeinde, und damit alle Gläubigen, Christus als ihren Ehemann hat. Die Mittel, durch die Gott in 4. Mose 5 die verborgene Wahrheit über eine Beziehung ans Licht bringt, sind voller Bedeutung. Und der Priester nehme heiliges Wasser in einem Tongefäß, und der Priester nehme von dem Staub, der auf dem Fußboden der Wohnung ist, und tue ihn in das Wasser. Das heilige Wasser weist auf den Heiligen Geist hin, der aus der Gegenwart Gottes kommt, das Tongefäß erinnert an unsere zerbrechliche Menschlichkeit, der Staub vom Boden der Wohnung verbindet unsere geschaffene Natur mit der Stätte, die Gott zu seiner Wohnstätte erwählt hat. Zugleich liegt auf den Händen der Frau ein Speisopfer aus Gerste, ein Hinweis auf den auferstandenen Christus, die Erstlingsgabe der neuen Ernte. Geist, Mensch und Christus werden in einem Bild zusammengeführt. Gott prüft das Herz nicht von außen, sondern durch den Geist, in der Realität des auferstandenen Christus und mitten in der konkreten menschlichen Wirklichkeit. In der Praxis geschieht diese Prüfung heute auf unterschiedliche Weise. Der Heilige Geist wirkt innerlich, oft leise und doch unnachgiebig. Er macht unruhig, wo das Herz sich an etwas anderes hängt als an Christus, er schenkt Licht, wo bisher Ausreden standen. Menschen, die Gott nahe sind, geistliche Priester im neutestamentlichen Sinn, können zu Werkzeugen dieses Lichts werden, nicht als Richter, sondern als solche, die das Wort so auslegen, dass es trennscharf wird. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und Christus selbst ist in diesem Prozess nicht nur Maßstab, sondern Gegenwart, in seiner Nähe verlieren die Rivalen an Glanz. Was uns gefangen nimmt, wird bitter, was aus ihm kommt, bleibt lebendig. Das Bild der bitteren Wasser ist in diesem Zusammenhang sehr sprechend. Wo verborgene Untreue ist, wird das Trinken zur Bitterkeit, innerer Friede schwindet, geistliche Kraft versiegt, das Leben wird unfruchtbar. Die Schrift beschreibt es drastisch, dass das fluchbringende Wasser zur Bitterkeit in sie kommen wird, und ihr Bauch wird anschwellen und ihre Hüfte schwinden, und die Frau wird zum Fluch werden inmitten ihres Volkes. Wo aber Keuschheit ist, geschieht das Gegenteil, wenn aber die Frau sich nicht unrein gemacht hat und rein ist, dann wird sie unversehrt bleiben und Samen empfangen. In der Sprache des Bildes heißt das, treue Liebe wird fruchtbar, Untreue wird hohl. Auf die Gemeinde übertragen heißt das, wo Christus wirklich der Geliebte bleibt, entsteht geistliche Frucht, neues Leben, Hoffnung für andere. Wo andere Lieben den ersten Platz einnehmen, werden Formen zwar aufrechterhalten, aber der innere Saft fehlt. Und der Geist der Eifersucht kommt über ihn, und er wird eifersüchtig auf seine Frau, und sie hat sich unrein gemacht, oder der Geist der Eifersucht kommt über ihn, und er wird eifersüchtig auf seine Frau, und sie hat sich nicht unrein gemacht. Und der Priester nehme heiliges Wasser in einem Tongefäß, und der Priester nehme von dem Staub, der auf dem Fußboden der Wohnung ist, und tue ihn in das Wasser. Die eifersüchtige Liebe Christi bedeutet, dass er sich nicht mit geteilter Zuneigung zufrieden gibt. Seine Prüfung durch Geist, Wort, Menschen und Umstände zielt darauf, verborgene Bindungen zu entlarven und uns in eine einfache, reine Liebe zu ihm hineinzuführen. Daraus erwächst ein nüchterner, zugleich tröstlicher Blick auf bittere Erfahrungen. Sie sind nicht Zeichen seiner Abwendung, sondern können Ausdruck seiner Nähe sein. Wer sich in diesem Licht prüfen lässt, entdeckt, dass Christus gerade als der eifersüchtige Bräutigam der treueste Begleiter ist, einer, der sein Volk nicht aufgibt, bis es als reine, kämpfende Braut an seiner Seite steht. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns mit einer eifersüchtigen Liebe liebst und uns als deine Braut und dein Herr für dich selbst gewinnst. Du kennst unser Herz besser als wir selbst, du siehst jede verborgene Neigung und jeden heimlichen Ersatz für dich. Heiliger Geist, durchforsche uns und lass alles ans Licht kommen, was unsere Liebe zu dir trübt. Nimm alles Bittere und Unreine aus unserem Inneren weg und erfülle uns neu mit der Freude an dir. Herr, präge uns eine hohe, keusche Gesinnung ein, damit du in unserer Mitte ein Volk hast, das dir allein gehört und durch das du ungehindert wirken kannst. Lass unsere Liebe zu dir stärker sein als jede andere Bindung und lass aus dieser Liebe echte Frucht hervorgehen, die vor dir Bestand hat. Stärke uns, damit wir als deine kämpfende Braut an deiner Seite stehen und deinen Namen auf dieser Erde ehren. Amen.